Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Jenseits von Richtig und Falsch. Und heute sitze ich hier wieder mit meiner ganz wunderbaren Kollegin Christine.
Hallo.
Ich grüße dich. Freust du dich auf unser heutiges Thema?
Oh ja.
Ich freue mich auch sehr drauf. Und zwar ist unser Thema ADHS in Beziehungen. Und wir wollen uns heute hauptsächlich darauf konzentrieren, über die Konstellation zu sprechen, wenn ein Partner oder Partnerin ADHS hat und der andere oder die andere nicht. Ich habe mitbekommen, das ist immer häufiger ein Thema, auch in den Beratungen, dass es so oder so ähnliche Konstellationen gibt. Auch zum Glück in Social Media bekommt das Thema immer mehr Aufmerksamkeit. Und deswegen dachte ich, wir machen da mal eine Folge zu. Mhm. Und ich freue mich ganz besonders, mit dir darüber zu sprechen, weil du selbst eine ADHS-Diagnose hast.
Genau.
Und ich quasi direkt die Quelle hier anzapfen kann, ein bisschen mehr darüber zu erfahren und auch zu gucken, wie kann man damit umgehen. Weil wir haben ja auch so unsere eigene Geschichte, wo doch da unsere Unterschiedlichkeit, was unsere Gehirnverdrahtung angeht, uns öfter mal im Weg gestanden hat.
Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht magst du ganz kurz, wenn dir das möglich ist, mal so sagen, was ist ein ADHS? Eine Diagnose kann sich ja jeder Mensch ergoogeln. Was ist bei Menschen mit ADHS anders als jetzt bei zum Beispiel neurotypischen Menschen?
Ich kann sagen, wie es bei mir ist. Das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig ist bei Neurodivergenz, dass es nicht einen ADHS-Menschen sowie einen Autismus-Menschen und so weiter gibt, sondern dass es bei jedem sich irgendwie auf unterschiedliche Art und Weisen zeigt und ganz viel auch mit der, wie man geprägt ist, wie man aufgewachsen ist, zu tun hat, wie stark oder nicht stark was ausgeprägt ist und ein Spektrum. Und ich würde sagen, in dem Spektrum bin ich noch sehr eher in einem hochfunktionaleren Bereich.
Mhm.
Glücklicherweise, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich durch meine weibliche Sozialisation. und bei mir, mein ADHS ist, glaube ich, ganz viel Hyperaktivität in meinem Kopf und auch Körper, in meinem Körper, aber ich würde sagen, in meinem Kopf noch mehr als in meinem Körper. Ich bin sehr unruhig in mir drin und eigentlich auch außen.
Also ich würde es anders framen, als du bist sehr aktiv.
Ja.
Körperlich und gedanklich. Du hast mir das mal so beschrieben, du hast so 10.000 oder 1.000 Gedankenstränge gleichzeitig im Kopf.
Ja, sind ungefähr 10.000 Tabs gleichzeitig offen. Ich
ja.
Versuche das irgendwie zu jonglieren. Und dann ist natürlich total viel Geschnatter in meinem Kopf, was ich auch davon, wo ich auch davon ausging, das geht allen so, bis ich das erste Mal so eine Medikinet, also so eine Medikation genommen habe und dann sich so ein bisschen meine Gedanken plötzlich in die Reihe gestellt haben und gewartet, bis sie dran sind.
Mhm.
Und dann dachte ich, ah, so kann das auch sein.
Ja, also sehr viel passiert gleichzeitig.
Es passiert ganz viel gleichzeitig, ja. Genau. Und alles ganz schnell. Also ich finde, also meine ADHS, und es geht vielen ADHS-Menschen so, es ist alles ganz schön schnell. Das Denken ist schnell, das Handeln ist schnell,
ja.
Das Sprechen ist schnell, meistens schneller als die Gedanken. Und das kann schon das ein oder andere Problem machen. Ehrlichkeit ist ein Thema, das nicht immer so willkommen ist, weil das Sprechen oft schneller ist als das Denken.
Mhm. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was du so beobachtet hast, wo du sagst, ja, das könnte sein? Oder ist das erstmal so allgemein genug?
Bestimmt gibt es total viel. Ich weiß, als ich meine Diagnose gekriegt habe, dass ich dann in der Zeit danach festgestellt habe, dass viele Dinge, von denen ich dachte, die gehören zu mir, weil das bin ich und ich bin so geprägt, oder Dinge, die ich nicht auf die Reihe kriege oder die mir schwerfallen, das halt zum ADHS gehört. Und dass es mich, weiß auch nicht, ob ich da schon am Ende angekommen bin, dass ich dann begonnen habe, auseinander zu dividieren, das gehört zu meiner Persönlichkeit und das gehört eher zu der Diagnostik.
Mhm.
und ich finde es manchmal gar nicht so leicht, das dann genau zu sagen, eher nur im Vergleich mit dem, was ich so lese oder was ich von anderen mit der Diagnostik höre, wenn es so Parallelen gibt, aber das ist jetzt natürlich keine Evidenz.
Ja, wie lange weißt du das jetzt eigentlich schon?
Ich glaube so ein Jahr ist jetzt noch relativ frisch.
Mhm. Aber jetzt ganz frisch ist es nicht. Also
ganz frisch ist es
nicht. Ich glaube, es ist, glaube ich, ungefähr ein Jahr.
Ja, oder ein Dreivierteljahr. Also es ist noch nicht so lange.
Weil so lange beschäftige ich mich schon ungefähr damit.
Vielleicht sind es auch anderthalb Jahre.
Ja, ich glaube, es ist schon länger.
Ja, dann ist das wahrscheinlich so. Du hast ein bisschen später angefangen, dich damit zu beschäftigen.
Ja. Ich kann ja mal sagen, was ich so typisch finde, wo ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit ADHS zu tun. Natürlich auch mit deiner Persönlichkeit. Ich kenne eigentlich keinen Menschen, der so ist wie du.
Könntest du das über andere Menschen sagen?
Naja, natürlich sind alle Menschen einzigartig, aber ich finde, du hebst dich da ein Stück weit ab.
Mhm.
Also was deine Energie angeht, deine übersprudelnde Lebensfreude und auch, finde ich, deine Resilienz und wie gut du in der Gegenwart sein kannst und auch Dinge so und Themen loslassen kannst, das finde ich schon sehr, sehr, sehr besonders.
Mhm.
Und auch vor allen Dingen, das weiß ich schon länger, aber jetzt habe ich noch mehr Kontext, wie viel und wie schnell du Dinge schaffst. Also das finde ich wirklich, da unterscheiden uns Welten.
Ja, in der Geschwindigkeit auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und auch, ich erlebe dich auch, wie viel Energie du in die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen steckst und wie viel Gedanken du dir da machst und wie interessiert du bist und da immer wieder neuen Input dir holst und ausprobierst an neuen Ansätzen und Methoden für die Arbeit. Das finde ich echt beeindruckend.
Dankeschön.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch so, wenn man nicht, wie wir alle so geprägt sind, so defizitär auf ADHS guckt, auf jeden Fall so ein Benefit von dieser Verdrahtung.
Ja, auf jeden Fall.
Und heute soll es ja ein bisschen darum aufzuklären und auch darüber zu sprechen, okay, was macht das denn so für Probleme, wenn man da unterschiedlich ist?
Mhm.
Und da haben wir beide ganz persönliche Erfahrungen miteinander.
Ja.
Wir leben ja schon sehr lange zusammen, eine lange Zeit als Paar, eine lange Zeit als einfach nur noch als Eltern und Freunde.
Und Familie.
Und Familie, genau. Und da gab es natürlich schon diverse Probleme, die ich im Nachhinein und auch jetzt mit mehr Kontext so bewerte, dass das auch sehr viel mit dieser unterschiedlichen, ich bleibe einfach Verdrahtung zu tun hat.
Mhm.
Und da kann ich ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was so meine Schwierigkeiten ganz lange waren. Vor allen Dingen, als ich deine Diagnose noch nicht kannte. Vor allen Dingen, dass ich dich als vergesslich erlebt habe. Also vielleicht Dinge abgesprochen oder ich hatte dich um was gebeten, dass du das nicht mehr auf dem Schirm hattest. Und das habe ich damals als Achtlosigkeit bewertet von dir.
Ich erinnere mich.
Und auch ein bisschen so für meine Ansprüche als nicht ganz so achtsam, fast in Richtung Tollpatschigkeit im Umgang mit irgendwie Geräten und Gegenständen. Also ich finde da jetzt kein besseres Wort. Auf jeden Fall gehen einfach regelmäßig Dinge zu Bruch in diesem Haushalt.
Ja.
Eins, was wirklich für mich ganz herausfordernd war, ist sehr oft unterbrochen zu werden von dir in Gesprächen oder was auch immer. Manchmal auch das, was dann so raussprudelt. Also dass dann schon direkt mit Details im Gespräch und unterschiedlichen Erzählsträngen gefordert bin, wo ich einfach erstmal eine Orientierung brauche und eine Überschrift für das Ganze. Worum geht es denn jetzt hier gerade?
Mhm.
Und da habe ich mich auch wirklich oft drüber geärgert, tatsächlich.
Auch da erinnere ich mich dran.
Ich glaube, mein großer Fehler war, dass ich, da würde ich glaube ich erst später drüber sprechen.
Ja, ja.
Ich würde erstmal gerne wissen, was sind denn für dich so Herausforderungen, unangenehme Situationen mit mir als jemand, der nicht so verdrahtet ist wie du?
Ich finde schon, einer unserer größten Unterschiede ist das Tempo. Und in meinen Augen machst du alles in Zeitlupe. Und schaffst dementsprechend viel oder nicht so viel aus meinen Augen. Und ich weiß, es hat in der Vergangenheit für echt viel Ärger gesorgt, weil natürlich immer ein Gefühl entstanden ist von, ich mache hier viel mehr und das ist total ungerecht. Und das sich auf unsere Beziehung ausgewirkt hat, sowohl als Paar als auch als Paar, die wir zusammenleben und auch als Eltern. Das war, also weiß ich, das war lange ein großes Thema. Und was mir in der Gegenwart Das war in der Vergangenheit auch so, aber jetzt habe ich so Worte dafür, glaube ich, am meisten, was mich am meisten herausfordert, ist, obwohl es gibt so viele Dinge, die mich herausfordern. Also was mich einmal herausfordert, ist eine unheimliche Empfindsamkeit gegenüber Kritik. Da gibt es auch ein Wort.
Bei mir jetzt?
Was?
Dass ich empfindsam bin?
Nee, ich.
Du bist empfindsam.
Genau, und relativ auch schnell, auch wenn du es gar nicht, ich weiß, da haben wir auch schon öfter drüber gestritten in der Vergangenheit, manchmal passiert uns das immer noch, dass du Verhalten kritisierst, aber für mich das irgendwie existenzielle Kritik an meiner Person ist, so fühlt sich es an.
Ja.
Und dann ist es schwer, halt ein ruhiges Gespräch darüber zu führen, weil ich mich total angegriffen fühle und abgelehnt. Also es ist so ein ultimatives Gefühl der Ablehnung, was dann kommt und dann hast du, das hatten wir ja vor kurzem erst, ja, hast du dann nicht mehr so viel Raum für das, was du eigentlich sagen wolltest, weil ich mich darum erstmal kümmern muss.
Ja.
Und im schlimmsten Fall du auch.
Also ich verstehe dich so, dass du eine Herausforderung für dich ist, wenn ich über Probleme spreche, die ich mit bestimmten Verhalten von dir habe, dass sich das wie eine harsche Kritik anfühlt für dich.
Ja, und aber auch Kleinigkeiten, wo ich dann objektiv sagen kann, ja komm, irgendwie das, ne, ein Blick oder irgendeine Reaktion. Also ich weiß, das Gefühl von Ablehnung geht ganz schön schnell an.
Ja.
Und damit verbunden sowas von, ich bin nicht richtig.
Ja.
Genau, das ist was mich schon beschäftigt, wo ich viel innerlich in mir regulieren muss, dass ich nicht bei jedem Mal anspringe.
Ja, und da würde ich gerne einhaken, wenn ich darf.
Ja.
Aus meiner Sicht und auch in der Arbeit mit KlientInnen, und das werden immer mehr, ist meine Vermutung, das hat jetzt nicht direkt was mit ADHS, mit diesem neurologischen Zustand zu tun, sondern mehr mit dem, welche Erfahrungen haben Menschen in unserer Gesellschaft, die ADHS haben. Und da höre ich ganz oft immer dieselbe Geschichte, sehr viel Beschämung, Kritik und irgendwie falsch gemacht werden, so wie man ist. Und dass man nicht so in Ordnung ist, wie man ist.
Das glaube ich auch, wobei es ganz interessant ist, weil meine Erfahrung eine andere ist. Ich war nicht so ein Zerpel-Philipp-ich-störe-im-Unterricht-Kind. Ich war hoch angepasst. Ich habe das auch nach meiner Diagnose gemerkt. Man nennt es Masking, also so Verhaltensweisen, die man sich antrainiert, um nicht aufzufallen. Deswegen habe ich gar nicht, so wie das klassischerweise so ist, bin ich gar nicht so viel angeeckt bis zu meiner Pubertät, sodass ich super viel Kritik, also übermäßig viel Kritik wie im Vergleich zu einem neurotypischen Kind oder so gekriegt hat. Aber ich glaube, dass dieses Masking, was ich mir angewöhnte, also diese ganzen angepassten Verhaltensweisen quasi vorauseilender Gehorsam war, um dieser Kritik zu entgehen.
Ja.
Und trotzdem hat sich so geprägt, ne, dass ich da so empfindsam bin.
Ja. Na, also meine Vermutung ist, dass du ja dadurch auch einfach die Erfahrung machst, also wenn du maskierst, dann kannst du ja nicht dich komplett vollständig ausdrücken als die Person, die du bist. Also ja, so wie du wirklich bist,
kannst
oder
nicht
vollständig,
ja,
ist nicht richtig.
Ja, ja, genau.
Und das passiert ganz subtil in der Gesellschaft. Ja, also ich hatte jetzt Beschämung genannt. Die passiert nicht immer direkt, sondern auch indirekt. Oder man kriegt halt mit, alle anderen sind so. Bei mir ist das anders. Und ich kriege da ja nicht die Resonanz, die sich gut anfühlt, darauf. Und dann findet halt so eine Anpassung statt.
Genau. Und Masking ist jetzt nicht per se was ADHS oder eine Neurodivergenz auszeichnet. Das machen alle Menschen.
Ja.
Ne, es geht mehr so um die Menge und genau den Umfang dessen.
Wie viel Arbeit da reinsteckt,
genau,
reingeht in die Richtung.
Ja.
Ja, und das habe ich auch schon ganz oft gehört.
Ja.
Also das war für mich ganz wichtig zu verstehen, diese Geschichte, die da mit drin steckt. Und ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch, auch so einen gewissen Leidensweg mit dieser neuronalen Tatsache, ADHS. Also das höre ich ganz, ganz oft. Und du hast, glaube ich, auch mal so einen Satz gesagt, was auch noch dazu kommt, nämlich, das ist so die tägliche Erfahrung von Scheitern.
Ja.
Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
Naja, ich weiß ja, was die Menschen um mich rum von mir erwarten oder du von mir erwartest oder was dich nervt an mir und was du dir anders wünschst. Und ich finde, es gelingt mir schon viel besser als früher, dich nicht zu unterbrechen. da haben wir auch, das wäre jetzt ein Beispiel, ne? Das haben wir ja, dieses Thema schon begleitet uns schon jahrelang und auch mit einer gewissen Intensität von, also früher zumindest, jetzt nicht mehr so. Und dann denke ich, es muss ja wohl gehen, also ich kriege das doch jetzt wohl hin. Und es ist tatsächlich so, und das ist bei dir vor allen Dingen so, weil ich glaube, dein Tempo sich ganz doll von meinem unterscheidet, dass wenn wir miteinander ein Gespräch haben, dann ist eine Stimme im Kopf, die immer sagt, warte, 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 warte. Und wenn ich es dann nicht schaffe, was mir oft in der Vergangenheit noch viel mehr dann nicht, oft nicht gelungen ist und du dann dich ärgerst, ist ein Gefühl von Scheitern, ich fühle mich abgelehnt, jetzt bin ich wieder falsch, ich habe es wieder nicht auf die Reihe gekriegt oder jetzt war ich wieder zu viel. Also ich finde, das ist so ein Satz, den ich auf jeden Fall in mir trage.
Ja.
Ja.
Ja, und ich würde noch ergänzen und vielleicht hast du es auch nicht genannt, weil du dich schon so damit abgefunden und arrangiert hast, ist eben auch dieses, wenn Dinge zu Bruch gehen oder so. Da habe ich mir auch wirklich einiges von versucht abzuschauen. Diese krasse Fähigkeit des Loslassens, okay, es ist kaputt, da muss ich mich nicht 3 Stunden drüber ärgern.
Das ist purer Überlebensinstinkt. Sonst wäre ich hochgestresst die ganze
Zeit.
Ja,
das kann ich mir vorstellen. Also ich habe da eine andere Prägung. Hinzu kommt auch, dass ich da auch in meinem Aufwachsen das so gelernt habe, dass es so wichtig ist, den Wert von Dingen zu sehen und da gut drauf aufzupassen und dass es ganz, 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 ganz schlimm ist, wenn irgendwas kaputt geht.
Mhm.
Und deswegen habe ich sehr viele Fähigkeiten gelernt und da vielleicht kommt auch ein bisschen mein langsames Tempo daher. Das hilft mir wirklich sehr, die Chance zu erhöhen, dass Dinge ganz bleiben.
Auf jeden Fall.
Und eben beim sorgsamen Behandeln.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen für eine Person, die kein ADHS hat. Also wie viel Energie diese Menschen in Dinge stecken, die man von außen gar nicht mitbekommt.
Ja.
Ja, also bei dir ist inzwischen, glaube ich, das Loslassen in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, aber es ist trotzdem, es ist auch eine Arbeit. Ja,
ja, und was ich ganz interessant finde, ich habe nach meiner Diagnostik auch gemerkt, dass ich bestimmte Sachen aufhöre zu maskieren, die ich vorher versteckt habe und noch ein bisschen mehr ADHS bin, nicht bin, aber quasi sichtbar ist, als es vorher sichtbar war. Das finde ich ganz interessant. Das ist für mich ein total schöner Prozess, weil es ein bisschen weniger anstrengend ist, dass die Menschen, denen ich wirklich nah bin, dass ich da auf jeden Fall weniger maskiere und dann bestimmte Verhaltensweisen ein bisschen sichtbarer sind, dass dann wieder ein bisschen Arbeit nimmt.
Ja.
An der Stelle.
Ja.
Bisschen off-topic gerade, habe ich gedacht.
Kein Problem. Aber mir fällt jetzt tatsächlich nicht genau was dazu ein.
Ja.
Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich selber auch noch einen anderen Gedanken im Kopf habe, den würde ich gerne mal sagen. Das Krasse ist, was ich auch schon festgestellt habe, ist diese Erfahrung von Scheitern und diese Prägung des Feedback. Okay, ich bin anders, ich bin nicht so richtig oder vielleicht auch, ich kriege nicht so richtig was hin. Ich kenne ganz viele Menschen mit ADHS, die haben so viel hingekriegt in ihrem Leben. Ja, also allein wenn ich dich sehe und was du alles machst und vor allen Dingen auch gleichzeitig und wie viel Kompetenz und Erfahrung du hast und oder auch diese, generell auch diese Menschen. Ja, also da sind Menschen, da sind ÄrztInnen mit dabei, die haben mit Medizinstudium durchgezogen, sehr gute TherapeutInnen. Oder Menschen, die auch auf ganz vielen anderen Gebieten sowas, was ich eine Karriere nennen würde, gemacht haben.
Mhm.
Und trotzdem ist dieses innerliche Gefühl, ich kriege Dinge nicht hin oder ich bin irgendwie nicht gut genug, so tief drin.
Mhm.
Ja. Und das hat mir auch nochmal geholfen, nochmal für viel mehr Empathie und auch eben manchmal auch eine gewisse Empfindlichkeit zu verstehen.
Ja.
Und da würde ich jetzt mal dazu kommen, was, glaube ich, ein großer Fehler war von mir und den stelle ich aber auch in vielen anderen Paarkonstellationen fest. Ich habe früher nicht verstanden, warum für mich allgemeinverständliche Dinge, warum die so schwierig sind für dich.
Ja.
Und der große Fehler daran war, dass ich es als Unwillen interpretiert habe.
Ja.
Und gleichzeitig, dass ich dachte, ich muss und vor allen Dingen, ich kann es dir beibringen und habe da sehr viel Energie reingesteckt und das hat mich noch frustrierter gemacht.
Ja, ist natürlich auch nicht so hilfreich für die Ebenbürtigkeit in der Beziehung,
Nee, gar nicht.
Ja.
Ja, ne, da hatte ich ja einfach so einen defizitären Blick. Und vor allen Dingen deswegen, weil ich dachte, das ist eine allgemeine Mindestanforderung.
Ja, das muss man doch können oder das muss doch, sollte doch gehen und so, das kann man doch erwarten.
Genau.
Mhm.
Und wirklich geholfen hat mir das so zu sehen, okay, nee, das ist erstmal das, was ich für selbstverständlich halte und die ganze Gesellschaft und so einfach draußen zu lassen,
ja,
und nur so zu gucken, okay, ah, okay, mir ist das jetzt, mir ist das wichtig.
Mhm.
Und dann spreche ich, dadurch spreche ich anders mit,
ja,
mit dir.
Dann fällt auf jeden Fall der Beschämungsteil raus.
Wahrscheinlich, ne?
Wenn die Gesellschaft, ja, hinzugeholt wird für sein als Argumentation, dann kommt auch schnell mit großer Wahrscheinlichkeit eine Beschämung dazu, weil man halt nicht dazu gehört, zu den Leuten.
Ja.
Ja.
Und ich kann ja auch noch mal ein bisschen Schwierigkeiten sagen, weil es ist auch natürlich auch, und das will ich will das gerne einfach gleichwertig nebeneinander stellen, ist es auch für eine Person, die jetzt kein ADHS hat, herausfordernd.
Mhm.
Ja, nur wird eben da, finde ich, zu sehr Fokus drauf gelegt, dass es jetzt der Arme oder die Arme muss jetzt damit immer umgehen oder man selber, oh, warum muss, muss das sein?
Ja.
Und da kann ich sagen, also für mich war eine Herausforderung zu lernen, mit deiner Energie teilweise umzugehen. Also da habe ich mich immer schon einfach von überrollt gefühlt. Und auch wenn du irgendwie in einem, und das ist immer noch eine Herausforderung für mich, wenn du in der Nähe bist und ich mich unruhig fühle, dann zur Ruhe zu kommen.
Mhm.
Also vor allen Dingen, weil du einfach so sehr mobil bist und immer irgendwie Bewegung,
ja,
stattfindet. Wie gesagt, der größte Fehler von mir war, mich darüber zu ärgern, dass du jetzt nicht gerade, schaffst du es jetzt nicht gerade mal jetzt hier still zu sitzen oder was auch immer, keinen Krach zu machen, gerade rumzuräumen und eben da sehr auf dich und diesen in meinen Augen Fehler fokussiert habe. Und ich glaube, das passiert sehr, sehr, sehr vielen Menschen, die als Nicht-ADHSler mit ADHS-Personen zusammenleben.
Mhm.
Also für mich war das ein Gamechanger, das zu verstehen, ah, okay, es ist ADHS, ah, es ist keine Charakterschwäche, ah, das kann ich dir jetzt nicht beibringen. Ich muss es auch gar nicht. Du scheinst es ja nicht für dein Leben zu brauchen und irgendwie kommst du ja echt gut klar in deinem Leben und bist ein glücklicher Mensch.
Ja.
Ja. Bei mir hat es echt zu einer Entlastung geführt.
Ja.
Wie ist das bei dir? Empfindest du das auch so?
Ja, ich empfinde das auch so. Ich finde es ganz schön, weil ich habe das ja auch mitbekommen, dass du dich damit mehr beschäftigst. Ich habe dir oft, oder das mache ich ja auch immer noch, dass ich dir auf Instagram Reels schicke, ADHS-Reels mitunter, mit denen ich mich stark identifiziere oder die auch manchmal ein bisschen unsere Beziehung widerspiegeln oder die Herausforderung eher so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise und du mir inzwischen auch immer mal wieder welche schickst und das ist schon was, was mich hat nochmal ein Stückchen entspannter fühlen lassen hier, weil ich mich so gesehen fühle und weil ich denke, ah, da ist was, das fordert mich echt heraus in meinem Leben, es hat mich schon immer herausgefordert, aber jetzt hat es Namen und es begeistert mich, da mehr drüber zu lernen und dich auch. Und da habe ich so ein starkes Gefühl von, ich werde gesehen, ich werde gewertschätzt, ich werde ernst genommen, ernst nehmen ist auch ein großes Thema,
mhm.
Ich werde ernst genommen damit und du willst verstehen und investierst irgendwie deine Zeit für mich. So, das bedeutet mir schon sehr viel.
Das freut mich sehr. Und das Coole daran ist, die Zeit ist ja auch für mich gut investiert.
Ja.
Wie gesagt, weil es mich wirklich, es entspannt mich. Also ich kann da auch viel mehr loslassen. Die Erfahrung, die ich ja auch mache, ist, dass das so ein weites Feld ist mit dem ADHS und dass ich da noch lange nicht alles drüber weiß. Und ich finde es auch sehr spannend, einfach mich darüber zu informieren. Und ja, allein das hilft mir. Also dieses Verstehen und diese Akzeptanz, ah, okay, das ist einfach eine neuronale Tatsache. Ja?
Ja.
Es ist ja nicht mal eine Krankheit. Es ist einfach diese Unterschiedlichkeit. Und wo einfach in der Prozentzahl in der Bevölkerung das weniger Menschen sind als jetzt mit dieser sogenannten neurotypischen Verdrahtung.
Ja. Und ich glaube auch, zu wissen, dass es was Neuronales und dass es jetzt einfach ein Fakt ist, hilft diese Bedeutung des Unwillens.
Ja.
Der andere will nicht, der die andere will nicht oder ist zu faul oder ne, hat irgendeinen Fehler loszulassen, weil das führt ja wiederum zum Ärger. Man ist nicht wichtig genug, weil die andere Person sich nicht die Mühe macht, das irgendwie anders neu zu lernen. Und ich finde, wenn man die ganze Geschichte, die man sich darum erzählt, rausnimmt, weil jetzt ist halt, das ist halt ein Fakt, das ist nicht einfach nur ein Charakterfehler,
ja,
dann ist es, ich glaube, Erleichterung für mich und für dich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe da vor allen Dingen noch mal mehr gelernt, das, was die Probleme macht, ist die Bedeutung, die ich den Dingen gebe.
Mhm.
Und gar nicht unbedingt das, was jetzt gerade passiert oder was die Situation. Ich kann die eben als destruktiv bewerten oder einfach als was Gegebenes, mit dem ich umgehen muss. Ja, so wie Wetter oder so. Da kann ich ja viel dran arbeiten und nichts erreichen, wenn ich versuche, ein anderes Wetter herbeizureden. Ich sag nur, was die Aussicht auf Erfolg da angeht.
Genau.
Vielleicht ist das Wetter auch ein bisschen das falsche Beispiel mit Klimawandel gerade. Aber wir alle haben gelernt, mit Wetter zu leben und sagen nicht, okay, tut mir leid, du musst dich ändern, damit ich jetzt hier eine gute Zeit habe. Ja, klar gibt es auch manchmal Tage, wo man sich drüber ärgert, aber es wird keine Zeit darin investiert, etwas gegen den Regen zu machen. Man nimmt sich dann halt einen Regenschirm.
Ja.
Ja.
Ja, ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel.
Für mich hat das wirklich sehr für Entspannung gesorgt.
Ja. Ja, für mich auch, also für uns beide. Also ich glaube, die Diagnose als solche hat für Entspannung gesorgt, weil dann war sowas Unabänderliches und was fern der Bedeutung von faul sein oder nicht willens sein oder so, das stand ja dann gar nicht mehr zur Debatte.
Ja.
Ich sage das auch, weil ich auch Menschen kenne, die vermuten, eine ADHS-Diagnose zu haben, aber jetzt nicht so richtig einen Sinn drin sehen. Ich glaube, es kann total hilfreich sein, insbesondere innerhalb einer Beziehung, einer romantischen Beziehung oder engen Beziehungen, in denen man ist, wenn das ein Thema ist, also die Verhaltensweisen, die das so mit sich bringt, da kann eine Diagnostik schon eine große Erleichterung bringen. Weil es oft leichter ist für Menschen, das zu nehmen, was ist, wenn es eine logische Erklärung gibt.
Ja, da ist immer halt auch wieder die Frage, welche Bedeutung gebe ich dem? Ja. Ne? Ist ADHS jetzt dann ein Stigmata?
Ja.
Oder ist es einfach nur eine Erklärungshilfe?
Ja.
Für Sachen. Und ich finde da halt eben Diagnose leider nicht so ein perfektes Wort dafür,
mhm.
weil es so nach Krankheit klingt. Für mich ist das so ein bisschen wie, scheiße, ich habe gar nicht gesehen, dass du einen Meter kleiner bist als ich. Und ich habe immer gedacht, du kannst da jetzt genauso über einen Zaun schauen wie ich. Ja, warum schaffst du das nicht? Ist doch ganz einfach. Musst dich doch nur auf die Zehenspitzen stellen. Ja, kannst du machen, aber du kannst trotzdem, der Zaun ist immer noch zu hoch.
Ja.
Ja, also ich mag das Bild mehr, dass einfach eine andere körperliche Realität da ist.
Ja.
Und ich habe gerade von Erleichterung gesprochen, das würde ich auch gerne noch ansprechen. Bei mir hat das dazu geführt und ich glaube, das könnte auch bei anderen dazu führen. Bei mir haben die Herausforderungen sich dann erstmal verändert. Da stand ich dann nämlich vor der Herausforderung, okay, Mist, wenn ich das jetzt akzeptiere, so wie es ist, dann bekomme ich ja nicht mehr das, was ich will. Ich habe Verständnis für dich und das bedeutet und hat auch erstmal dazu geführt, dass ich nicht so sehr auf meine Sachen geachtet habe, dass ich mehr in diesem Verständnis war und dann erstmal vor der Herausforderung stand, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn es nicht mehr das Thema ist, dass du dich veränderst, muss ich dann jetzt auf Sachen verzichten? Das war auch ein Weg, damit zu finden.
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen das Risiko, je nachdem, wofür man die Diagnose braucht und will und hat dann letztendlich, ne, bei mir war es so und dann glaube ich für uns auch, dass es ein bisschen wie eine Stütze war von vielleicht auch Akzeptanz, aber man könnte es ja auch nehmen als, ich kann nicht anders, das ist halt mein ADHS, was soll ich tun?
Ja.
Und dann kann es schon zu einer anderen Schieflage in der Beziehung führen, die vielleicht, vorher war die Schieflage so, dass die ADHS-Person sich als abgestempelt oder als verurteilt oder auch beschämt wurde, gefühlt hat und dann entsteht eine Schieflage von, ich muss jetzt mein Leben drumherum bauen um den ADHS-Menschen, weil die kann ja nicht anders, die Person. Und das wiederum zu neuen Konflikten führt und das, was du ja gerade erzählt hast, das so ein bisschen am Anfang sich in die Richtung begeben hat und dann du das aber ja erkannt hast und auch mit mir thematisiert hast und ich finde dadurch, das wieder ein bisschen aufgeweicht hat, weil das finde ich auch ganz wichtig, einerseits zu wissen, okay, dein Kopf funktioniert ein bisschen anders, da ist mehr los, da ist es anders los und das, was aber in meinem Kopf ist und mit meinen Wünschen, Bedürfnissen und was ich brauche, ist auch wichtig und dann müssen wir gucken, wie es zusammengehen kann, an welcher Stelle vielleicht nicht, an welcher Stelle schon und wie.
Genau, und was da eben aber auf jeden Fall geholfen hat in dem Dialog, dass es nicht defizitär war, sondern ja. Nur okay, also das führt jetzt zu folgendem Problem, was machen wir denn damit? Ja. Ich brauche da trotzdem was anderes, ja, oder ich bin so wie es ist, fühlt sich das nicht gut für mich an.
Mhm.
Und eine ganz wichtige Sache, die mir geholfen hat, ist zu verstehen, ich darf weiterhin auch mich immer mal wieder darüber ärgern oder frustriert darüber sein, dass das in dem Moment nicht so klappt, wie ich mir das wünsche und wie ich es vielleicht auch für selbstverständlich halte.
Ja.
Also dadurch, dass ich es verstehe und dadurch, dass ich ein Verständnis habe und gleichzeitig frustriert bin, kommt es bei mir nicht so als Kritik oder als Vorwurf raus.
Ja, es hat auf jeden Fall schon einen anderen Geschmack, ja, als es hatte, wo die Diagnose noch nicht da war. Und wenn ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel unterbrechen, weil uns das echt irgendwie einfach begleitet, dass dadurch, dass du anders damit umgehst und ich nicht mehr das Gefühl habe, mit mir ist jetzt irgendwas falsch, weil ich es einfach nicht schaffe, dich aussprechen zu lassen. Dadurch, dass dein Umgang sich damit verändert hat, hat mir das geholfen, ein bisschen meine Neugier zu gewinnen. Das Bild, was ich immer im Kopf habe, ich stehe in der Ecke mit der Pistole auf die Brust und jetzt ändere dich oder tu dies, tu jenes nicht. So, das ist natürlich nicht das, was du wolltest, aber das ist das Gefühl, was in mir drin entstanden ist. Und dadurch, dass das weicher geworden ist, habe ich eine Neugier entwickelt, warum das für dich so schwierig ist, unterbrochen zu werden. Das ist ja für mich überhaupt nicht schlimm, meistens überhaupt nicht schlimm. Ja. Und für mich ist das so, wenn ich in einem Gesprächsform mit jemandem, dann unterbrechen wir uns gegenseitig und es ist so eine intensive, begeisterte Art, an diesem Gespräch teilzunehmen. Und ich weiß irgendwie, die andere Person ist invested, dadurch, dass die genauso irgendwie fühlt und dann eben in der Schnelligkeit auch unterbricht. Und dann aber diese Neugier zu haben, was ist eigentlich für dich, was bedeutet das für dich, unterbrochen zu werden? Und was macht das für dich? Das war mir vorher nicht klar. Und ich glaube, das ging erst dadurch, dass ich mich nicht mehr falsch gefühlt habe, dass ich auch eine Neugier für dich entwickeln könnte. Also es war ein Gewinn auch in die Richtung.
Spannend.
Weil das muss ich dir einfach so glauben. Also ich glaube dir das, was für eine Schwierigkeit es mit sich bringt, für dich unterbrochen zu werden. Also es ist total schwer, weil ich das Gefühl nicht kenne.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich so ähnlich umgedreht, ne?
Ja, genau. Und dieses Anerkennen, jemand anders erlebt und fühlt das einfach anders, das ändert ganz, ganz, ganz viel.
Ja.
Und ich finde es total spannend. Also früher hast du dann immer gesagt, ja, aber wenn ich mit der und der Freundin irgendwie spreche, dann ist das, so wie du es gerade beschrieben hast, so, dann ist da so eine Energie und niemand hat ein Problem damit, unterbrochen zu werden.
Und es wird auch nicht gedeutet als Zeichen, dass man unhöflich ist oder die andere Person missachtet.
Und das funktioniert einfach. Alle fühlen sich wohl. Und ich erinnere mich dran, dass ich auch mal mit dabei war bei so einem Gespräch mit Freundinnen von dir, die, glaube ich, auch zum großen Teil ADHS haben und ich daneben gesessen habe und das mal nur beobachtet habe und gar nicht versucht habe, mich einzubringen, sondern nur einfach zugehört habe und so gedacht habe, krass, wie funktioniert das? Also wie können die sich hier verstehen in den Ganzen? Ich bin noch bei dem, hänge gerade noch bei dem einen Gedanken, da kommt schon der andere dazu. Ich kann gar nicht folgen, aber irgendwie scheint für die hier alle zu funktionieren.
Ja, mehrere Handlungsstränge werden gleichzeitig besprochen.
Ja, genau. Ich will und muss da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich habe einfach nur da gesessen und gedacht, okay, ich hatte noch so viele Fragen gehabt und irgendwie an der Stelle nochmal nachgehakt und war sehr fasziniert davon, dass ihr alle sehr zufrieden wart mit dem Gespräch. Was der große Unterschied ist, dass ich das nicht mehr bewerte und dann irgendwie sage, okay, das kann gar nicht so sein, dass das ein gutes Gespräch war, dass sich alle verstanden gefühlt haben, bloß weil es bei mir jetzt nicht so war. Und ich würde, glaube ich, für heute da gerne mal jetzt Richtung Ende mit dir kommen und vielleicht mal so eine kleine Zusammenfassung bieten, was man so machen kann.
Ich habe noch eine Sache, die ich total wichtig finde in Bezug auf, wie ADHS für mich ist, was mir mein Leben sehr herausfordernd macht und aber auch die Beziehung. Ich würde das einfach gern erzählen, weil es möglicherweise anderen auch so geht und die das dann vielleicht auch anders einordnen können. Bist du damit einverstanden?
Mhm.
Okay, da gibt es auch ein Wort für, das ist ja so schön, weil es jetzt viel mehr Worte gibt für die Dinge, die man vorher nicht benennen kann, und es heißt Demand Avoidance und es heißt, dass wenn jemand was von mir erwartet oder wenn ich selber innerlich was von mir erwarte, dann entsteht ein Druck und der Druck wird immer mit Widerstand beantwortet. Und das bedeutet, dass wenn irgendjemand und insbesondere du ganz, ganz doll was von mir brauchst, was ich eigentlich, wenn ich es freiwillig geben darf, total gerne gebe als Zeichen meiner Zuneigung, kann ich in dem Moment nicht. Ich kann es nicht. Es ist, mein ganzer Körper wird zu einer Widerstandsfaust und ich kann es nicht tun. Und das hat schon viele Schwierigkeiten auch in der Vergangenheit gemacht. Und in meiner jetzigen Partnerschaft fordert uns das auch immer wieder heraus, wo ich mich dann so über mich selber ärgere, weil ich denke, ich mache das doch eigentlich gern. Wieso kann ich das denn jetzt nicht machen? Und dann dieses Konzept ein bisschen besser verstanden habe, also dieses Demand Avoidance, was das eigentlich für Herausforderungen mit sich bringt und da auch nicht mehr so in so eine Selbstverurteilung gehe.
Ja. Also das ist auch eine Ausprägung von ADHS, sagst du.
Ja, und auch andere Neurodivergenzen, also nicht nur.
Also wenn jemand etwas will oder braucht von dir, also es fühlt sich nicht freiwillig an und weil es sich nicht freiwillig anfühlt, kannst du es dann nicht geben.
Genau, also ein großes, das ist bei mir so und das beobachte ich auch bei anderen ADHS-Lern so ein Wahnsinn, die Autonomie ist so schnell in Gefahr. Selbst bei Dingen, die man eigentlich in einem entspannten Zustand gerne tut.
Mhm.
Und das ist nicht nur mit, also ne, das kann, wenn es sehr stark ausgeprägt ist, mit Erwartungen in der Schule sein, es kann in der Partnerschaft, Beziehung oder auch mal an sich selber, ich habe mir jetzt einen neuen Plan gemacht und ab sofort mache ich zu der Uhrzeit immer Sport. Das wird total schwer, weil dann automatisch eine innere Erwartung entsteht, zu der mit Widerstand reagiert und es so viel innere Kämpfe mit sich zieht und äußere Kämpfe mit den Menschen, mit denen man eben dann in der Beziehung daran struggelt.
Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Also und vor allen Dingen auch für den anderen Menschen, der das dann miterlebt und in dem Moment frustriert ist.
Ja. Na, oder dem die Bedeutung gibt, das ist jetzt eine Lieblosigkeit, Desinteresse, ich bin unwichtig.
Oder Bestrafung,
genau. Ja. Dass die Bedeutung, die man dann diesem Verhalten gibt, zu noch viel größeren Krisen führt.
Ja.
Genau, und ich habe jetzt versuche mir innerlich dann auch zu sagen, und manchmal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten oder mit meinem Partner, dann zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht, aber ich weiß, in einer Stunde geht es bestimmt. Aber ich muss erstmal, jetzt geht's nicht, ich kann dir das jetzt nicht geben.
Ja.
Mein ganzer Körper, jede Zelle meines Körpers, die wehrt sich und es hat nichts mit dir zu tun.
Ja, finde ich eine gute Möglichkeit.
Ja.
Ja. Und mir hilft das, ja, überhaupt erstmal das zu wissen, okay, das kann jetzt durchaus sein, dass jetzt gerade das aktiviert ist. Ich glaube, du hattest mir sogar mal als Hilfe gegeben, statt zu sagen oder zu fragen, kannst du das mal bitte machen, zu fragen, willst du das?
Ja, das macht, machen? Das ist total verrückt, weil es einfach, wenn ich so gefragt werde, kann ich viel leichter Ja sagen. Mhm. Willst du mal die Butter holen? Willst du mal dies und jedes tun? Dann kann ich meistens Ja sagen, weil ich eigentlich eine große Bereitschaft habe, anderen zu helfen.
Ja.
Und das ist ein kleines Wort, was anders ist und macht einen totalen Unterschied.
Mhm. Also da wäre auf jeden Fall meine Einladung, das mal auszuprobieren.
Ja.
Es gibt, glaube ich, noch Unmengen zu besprechen, was das Thema angeht, aber ich will es auch nicht überladen heute.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt gern zusammenpacken hier.
Mhm.
Vielleicht nochmal ganz kurz die wichtigsten Sachen nochmal aufzählen. Und vielleicht übernehme ich den Part, was in einer Beziehung oder im Zusammenleben Menschen tun können, die keine ADHS haben.
Mhm.
Und du vielleicht eher für die ADHS-Menschen.
Mhm.
Und wenn wir noch ergänzen wollen, können wir das natürlich auch machen.
Mhm.
Ich würde mal anfangen. Also der Game Changer ist, das nicht als eine Charakterschwäche, auch nicht als eine Krankheit zu sehen, sondern als eine neurologische Tatsache. Das zu verstehen, ändert wirklich ganz, ganz viel. Dann finde ich noch wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ja, also ein Tipp, sucht euch Accounts oder lasst euch welche geben, die sich damit beschäftigen und seht es als einfach Bereicherung und Forschungsfeld, da was drüber zu erfahren. Und dann könnt ihr zum Beispiel euren Partner, eure Partnerin fragen, hey, ich habe das und das in dem Reel gesehen, ist das bei dir auch so? Magst du mir ein bisschen was drüber erzählen? Das schafft dann auch, glaube ich, einen guten Kontakt. Dann finde ich noch wichtig zu wissen, und trotzdem sind die eigenen Bedürfnisse und Gefühle genauso valide wie eben ADHS. Und das ist okay. Also das darf man sich auch mal drüber ärgern, frustriert sein. es wird nur destruktiv, wenn man das als Charakterschwäche bewertet, als Kritik formuliert, Vorwürfe macht. Aber ein Frust ist ja auch selbstverständlich, wenn man vielleicht mal sich auf irgendwas verlassen hat und das ist dann nicht passiert oder vielleicht, oder vor allen Dingen, wenn es öfter passiert, dass das einen Frust macht, ist total nachvollziehbar. Und dann das ansprechen und sagen, hey, so geht's mir gerade, lass uns mal drüber reden. Vielleicht finden wir ja eine Lösung.
Mhm.
Bis zum nächsten Mal. Das wären, glaube ich, aus meiner Sicht die wichtigsten Sachen. Was hast du?
Was total hilfreich ist, so wie du auch sagst, ist, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, was gehört dazu, um das ein bisschen von seiner Persönlichkeit oder seiner eigenen Identität zu trennen, weil das oft Dinge sind, die mit Selbstverurteilung oder Scham einhergehen oder nicht so besonders positiven Selbstgesprächen. Also es kann sein. Und je mehr ich darüber weiß, umso besser kann ich zuordnen, ah, okay, das ist die Neurodivergenz und das ist meine Identität.
Mhm.
Und das hilft total, ja, wie freundlich man so mit sich sprechen kann. Und ich finde, generell ist das der ein Schlüssel, nicht der Schlüssel wahrscheinlich, aber ein Schlüssel ist, wie spreche ich mit mir selber.
Mhm.
Weil wenn ich mit mir selber ein bisschen freundlicher sein kann, und das ist mir definitiv gelungen nach der Diagnose, weil ich die Sachen anders eingeordnet habe, dann kann ich mir ein bisschen schneller vergeben und dann kann ich auch schneller wieder in Kontakt kommen mit meinem Gegenüber. Und insbesondere, wenn mein Gegenüber sich ebenfalls dafür interessiert, dann kommt man generell viel schneller wieder in Kontakt, wo vorher vielleicht eher Fronten aufgetan worden oder passiert sind, weil die Wahrnehmung und das Erleben so verschieden war und es so schwer war. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Schlüssel. Das Erleben ist wahrscheinlich von einem ADHS-Menschen und einem Nicht-ADHS-Menschen total verschieden. Und zu lernen, dass beides nebeneinander stehen kann und nicht, wenn man das eine validiert, das andere automatisch falsch ist. Und ich glaube, das ist total hilfreich.
Ja, genau. Das finde ich auch für die ADHS-lose Person, möchte ich es mal nennen, auch wichtig,
ja,
diese Realität anzuerkennen und nicht als einen Fehler oder so zu sehen, sondern
ja,
einfach das zu wissen. Und dann kann, und dann wird man auch neugieriger. Okay, für mich ist das so und so. Wie ist es denn für dich?
Ja.
Ja, und dann geht es auch nicht darum, auf irgendeinen Konsens zu kommen. Ja, das ist einfach unterschiedlich. Ja.
Ja, genau. Und Orte und Zeiten zu finden, wo man bestimmte Dinge ausleben kann und eben auch nicht.
Das stimmt.
Wie, wenn ich weiß, der Person ist das Aussprechen besonders wichtig, dann einfach meine Stimme zu aktivieren, die sagt, warte. Oder wenn ich weiß, oh, hier, da ist jemand besonders ehrlich, was ich ja total schätze, und gleichzeitig bin ich da sehr sensibel zu wissen, ah, okay, ouch, aber das ist jetzt mein Ablehnungsding und das heißt nicht, dass irgendwas an mir falsch ist, ne? Und da einfach so viel, wie es geht, über sich zu lernen und dann halt die Sachen anders einzuordnen, das hilft schon. Und es hilft nicht immer in dem Moment, aber es hilft definitiv hinterher, wenn sich das Nervensystem wieder ein bisschen beruhigt hat, und dann kann man auch anders aufeinander zugehen.
Ja.
Ja.
Und was auf jeden Fall auch hilft, ist, zu uns in die Beratung kommen.
Ja, true.
Sich da unterstützen lassen. Jemand, der von außen drauf guckt, der vielleicht hilft, noch eine andere Perspektive einzunehmen, der vor allen Dingen in unserem Fall ganz viel Erfahrung hat mit diesen Konstellationen. Und das kann auch eine große Erleichterung sein, wenn der Part der Strukturierung und des Lernens da von jemand außen geführt wird.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Und eine letzte Sache noch, die mir persönlich sehr geholfen hat, auch wenn ich an unsere Kinder denke, wo sie kleiner waren und wo ich echt große Herausforderungen hatte mit Wut und Impulskontrolle und mich echt auch das ein oder andere Mal auf eine Art verhalten hat, mit der ich großen Scham hatte, was ich auch da total wichtig finde, für mich hilfreich war, ist, die Scham sichtbar zu machen und repair, also
ja.
Ich habe es halt nicht geschafft, in dem Moment mich so zu verhalten, wie ich mich verhalten wollte. Es ist mit mir durchgegangen und dann aber nicht mich mit meiner Scham zu verstecken, weil ich auf gar keinen Fall irgendwie das okay finde, wie ich mich halt, sondern hinzugehen und sagen, das habe ich verkackt. Und wieder und wieder und wieder. Und dann wird die Scham nicht mehr so einschüchternd und dann dadurch auch mit der Zeit ein bisschen kleiner.
Mhm.
Weil ich glaube, Scham ist ein großes Thema und kann sehr, sehr behindernd sein für den Kontakt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Dann vielen Dank für dieses Schlusswort und für das Gespräch. Ich fand es sehr bereichernd und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.